Herr, segne an uns dein Wort. Amen. Der letzte Sonntag vor der Passionszeit. Und da haben wir einen Predigttext aus Lukas 18, die Verse 31 bis 43. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm: Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vornan gingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott, und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, hätten es die Jünger nicht wissen müssen, hätten sie es nicht voraussehen können, dass die Geschichte so und nicht anders ausgehen wird? Schließlich hatten sie doch erlebt, dass Jesus mit seinem Verständnis der Gebote und Weisungen immer wieder in Konflikt geraten war mit den Gesetzeslehrern. Sie waren doch dabei, als er am Sabbat geheilt hatte, wenn er sich den als unrein geltenden Randsiedlern zuwandte. Und sie waren dabei, wenn er das Gebot der Liebe über alles andere stellte, religiöse Vorschriften und Verhaltensregeln überschritt. Das musste doch eigentlich in einer großen Konfrontation enden. Das hätten sie doch voraussehen können und müssen. Und nun auch noch das. Es wird ihnen vorausgesagt, was sie hätten voraussehen können. Mit dem alten Prophetenwort Jesaja wird den Jüngern aufgezeigt, wie die Geschichte mit Jesus weitergeht. Er wird überantwortet werden, verspottet, misshandelt, getötet. Das Wort war den Jüngern bekannt. Sie sehen es nicht. Blind scheinen sie zu sein, dreifach blind, so beschreibt es der Evangelist Lukas. Sie begriffen nichts davon. Der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Auch wir fragen uns manchmal, hätte ich das nicht wissen können, hätte ich das nicht voraussehen können, dass die Geschichte so und nicht anders ausgehen wird? Das fragen wir uns manchmal, wenn eine Geschichte böse ausgeht, wenn ein Mensch in unserer Nähe mit seinem Leben vielleicht nicht mehr fertig geworden ist, eine Beziehung zerbricht, ein Konflikt zu einem Drama wird. Manchmal sehen wir und verstehen es trotzdem nicht. Wie die Geschichte Jesu ausgegangen ist, das wissen wir. Der Weg nach Jerusalem, er bedeutete Leiden und Sterben und dann doch ein Ende, das gut ausgeht. Gott kommt am Ende an sein Ziel. Das Leben siegt über allen Tod. Wir sind im Vorteil. Wir sehen die Geschichte von ihrem Ende her. Konnten die Jünger wirklich wissen, dass alles so geschehen musste? Hätten sie ahnen können, dass mit dem Weg nach Jerusalem und den Geschehnissen danach vor ihren Augen das ablaufen würde, was die Propheten schon geschrieben haben, vom Menschensohn, von seinem Leiden und Sterben? In den Geschichten des Neuen Testamentes begegnen uns öfter Formulierungen, wie auch in diesem Bericht des Evangelisten Lukas. Es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten. Und wenn wir das lesen, dann gewinnen wir den Eindruck, als ob hinter der Geschichte, die wir vor Augen haben, ein genauer Ablaufplan steht. So und nur so kann die Geschichte sich entwickeln. Schließlich wurde es durch die Propheten ja schon gesehen und gesagt. Unter solchen Vorzeichen wird Gott letztlich zum Verfasser dieser Geschichte, zum grausamen Regisseur des Dramas. Die menschlichen Akteure in dieser Geschichte haben gar keine Wahl. Selbst ein Judas hat keine Wahl. Er muss zum Verräter werden. Tja, die Passionsgeschichte Jesu, die der Evangelist Lukas mit dieser Erzählung einleitet, stellt uns vor die Frage, musste es so kommen? Gab es nur diesen einen Weg der Erlösung? Wollte, brauchte Gott das grausame Leiden seines Sohnes, damit am Ende das Leben über den Tod siegt und wir Menschen Zukunft haben? Aus der Sicht vom Ende her kann man zu so einem Eindruck kommen und der Hinweis auf die Ankündigung der Propheten verstärkt diesen Eindruck noch. Andererseits, die Annahme, dass Gott einen perfekten Plan hatte, den er in Gang gesetzt hat und von dem er und auch die in der Geschichte Jesu handelnden Menschen nicht hätten abweichen können, ist wohl nicht richtig. Eine solche Annahme ist mit dem biblischen Gottes- und Menschenbild nicht vereinbar. Sie widerspricht zutiefst dem Grundgedanken der Freiheit Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Gedanken der allumfassenden Gottesliebe. Und sie widerspricht zutiefst dem Gedanken, dass Gottes Handeln mit uns Menschen eben durch und durch von Liebe bestimmt ist. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, die uns darauf weisen, dass Gott sich immer wieder liebend uns Menschen zuwendet. Und nun sind wir an einem Punkt, da müssen wir vielleicht mal trennen. Wir trennen zwischen dem Ziel, das Gott mit der Geschichte und mit uns Menschen hat, und dem Weg, den die Geschichte dahin genommen hat. Nein, es muss sicherlich nicht zwangsläufig so kommen, wie es gekommen ist. Judas, Pilatus, Kaiphas, sie alle wären frei gewesen, anders zu handeln, anders zu entscheiden. Sie waren nicht Marionetten eines unsichtbaren Dramaturgen. Das Erstaunliche, das Wunderbare ist, dass Gott selbst gegen alle menschliche Grausamkeit und Mord hinweg zum Ziel kommt. Am Ende steht der Sieg Gottes, die Auferstehung über dem Tod. Wäre auch ein anderer Weg für Gott denkbar gewesen? Darüber ist es müßig zu spekulieren. Wir haben die Geschichten der Bibel und keinen anderen Weg. Es ist an der Zeit, noch einmal auf die Jünger zu sehen. Nein, sie konnten noch nicht verstehen, was das alles zu bedeuten hatte, als Jesus ihnen den Gang hinauf nach Jerusalem ankündigte. Sie konnten noch nicht verstehen, dass Menschen eigene, manchmal grausame Wege gehen und Gott trotzdem zum Ziel kommt. Wenn bei uns eine Geschichte böse ausgegangen ist, wenn ein Mensch in unserer Nähe mit seinem Leben nicht mehr fertig geworden oder ein Konflikt zu einem Drama geworden ist, dann stellen wir manchmal fest, dass wir blind waren. Viele Hinweise, die dazu führten, haben wir nicht gesehen oder wahrgenommen und konnten auch nicht eingreifen, weil das Verstehen fehlte. Aber auch das darf ich wissen: keine böse Geschichte führt zwangsläufig und unabdingbar ins Verderben. Menschen können die Weichen anders stellen, sich anders entscheiden. Vielleicht auch ich, vielleicht auch du. Und wenn eine Geschichte nicht so gut ausgegangen ist, dann kann Gott selbst daraus noch etwas Gutes machen. Dass eine Geschichte nicht zwangsläufig ist, dass einer sich nicht fügen muss in scheinbar Festgeschriebenes, das sehen wir an dem Blinden, von dem in unserem Text berichtet wird. Der Blinde ringt um einen anderen Ausgang seiner Geschichte. Er wagt es sogar, Jesus auf dem Weg nach Jerusalem anzurufen. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Seine Geschichte schien vorgezeichnet. Als Blinder konnte er durch keine Arbeit zum Einkommen der Familie beitragen. Er war seinen Angehörigen eine Last und er musste damit leben, dass viele Menschen glaubten, er wäre ein von Gott Gestrafter, mit Blindheit geschlagen oder dass er die Folgen tragen müsste für die Sünden seiner Eltern, seiner Vorfahren. Tag für Tag bringen ihn seine Angehörigen dort an den Weg, damit er als Bettler wenigstens etwas einnimmt, um sein Leben zu fristen. Er muss sich sein Leben erbetteln und erbitten. Der blinde Bettler ist in seiner Hilflosigkeit und in seinem Angewiesensein auf andere auch eine symbolische Gestalt. Der Blinde will sich nicht abfinden mit dem absehbaren Ausgang seiner Geschichte. Und darum schert es ihn nicht, ob er auffällig wird. Er kümmert sich nicht darum, dass andere ihn, den Rufenden, Schreienden, zum Schweigen bringen möchten. Mit unbändigem Willen ruft er den herbei, von dem er sich Hilfe verspricht. Er ruft: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Huldigung und inständige Bitte an den gerichtet, dem er zutraut, dass er die Verheißung des Propheten Jesaja wird erfüllen können. Und er bringt Jesus dazu, stehen zu bleiben und sich ihm zuzuwenden. Den Jesus, der sich auf einem schweren Weg befindet und weiß, was vor ihm steht, ihm bevorsteht, und der doch noch den Blick für den hat, der Hilfe braucht. Und nun entwickelt sich ein Zwiegespräch. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Fragt Jesus den Blinden. Was ihm fehlt, das soll er benennen. Was er will, soll er aussprechen. Und der Blinde bringt es auf einen einzigen, für ihn existenziellen Punkt: dass ich sehen kann. Mehr braucht es nicht. Er sagt, was ihm fehlt, und benennt, was er möchte. Und Jesus sagt zu ihm: sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Welche Kraft, welche Dynamik wird dem Glauben hier zugemessen? Dein Glaube hat dir geholfen. Beim Evangelisten Markus heißt es, alles ist möglich dem, der da glaubt, aber zugleich auch, alles ist möglich bei Gott. Beides gehört zusammen, Glauben und Gottes Handeln. Und Glaube wirkt nicht automatisch. Glaube führt nicht geradeswegs zur Heilung. Aber Glaube traut Gott zu, dass er sich der Not der Leidenden annimmt. Der Glaube ist die Offenheit dafür, dass Gott wirken kann. Dabei ist das Ziel Gottes nicht immer Heilung. Das Ziel Gottes ist aber immer, dass einem Menschen die Augen aufgehen und er sehen wird für die und dass er sehend wird für die Zusammenhänge des Lebens und für den Christus, der unsere Wege vorausgegangen ist. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. So steht es in unserem Text. Das ist das Letzte, was wir von dem Blinden erfahren. Dem Blinden sind die Augen aufgegangen für das, was den Jüngern am Anfang verschlossen geblieben war. Und dieses Sehen, dieses Erkennen bringt ihn auf den Weg der Nachfolge und zum Lob Gottes. Und wir? Auf welchem Weg werden wir sehend für das, was Gott uns zugedacht hat? Wir wollen Jesus Christus als unseren Heiland erkennen und annehmen. Darum sind wir auch hier. Und so lasst uns gemeinsam den Weg der Nachfolge gehen, zum Lob und zur Ehre Gottes. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.